ist kein Problem. Das Problem ist, wie wir damit umgehen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gewaltfrei kommunizieren in jeder Beziehung. Mein Name ist Susanne Kallister und ich bin Expertin, wenn es ums Denken, Fühlen, Sprechen geht. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und dabei seid und mir die Treue haltet. Und auch dabei ist die liebe Kerstin. Sie ist meine Podcast-Produzentin, also sie sorgt dafür, dass ihr auch was Ordentliches auf die Ohren bekommt. Und sie ist auch Gesprächspartnerin und unterstützt mich während der Aufnahme des Podcasts. Heute, liebe Kerstin, sprechen wir über Konflikte. Haben wir ja schon mal im Vorfeld ein bisschen uns überlegt, dass das ein großes Thema ist, was viele interessiert. Wahrscheinlich denken viele von euch, so richtig erfüllte Beziehungen oder gute Partnerschaften oder auch Familien, gut funktionierende Familien, die im guten Kontakt miteinander sind. Wie siehst du das? Glaubst du, dass gute Beziehungen, stabile, langanhaltende Freundschaften oder auch sehr fruchtbare Partnerschaften auf Harmonie, Eintracht, Einklang basieren?
Ich glaube es nicht, aber ich würde es mir wünschen.
Die Frage war jetzt schon so gestellt, dass du dachtest, ja, wenn sie so fragt, kann das ja eigentlich gar nicht stimmen. Genau. Ich würde es mir auch wünschen, genau. Das denken wir oft, dass es das ist und das ist auch das, was wir anstreben. Wir streben genau das an, in der Hoffnung, dass unsere Beziehungen in allen möglichen Bereichen unseres Lebens dadurch stabil und auch belastbar sind. Jetzt ist es aber genau nicht so, sondern Konflikte gehören genauso dazu. Tatsächlich ist neben Gemeinsamkeiten und neben Harmonie und Eintracht und manchmal in Beziehungen natürlich auch eine Symbiose, ne? Wir haben ja oft auch das Bedürfnis, mit jemandem symbiotisch zu verschmelzen, zumindest phasenweise, sage ich jetzt mal, sind es auch die Konflikte, die entscheidend dazu beitragen, wie stabil und wie belastbar und wie aufrichtig unsere Beziehungen sind. Und genau darüber wollen wir heute reden, warum das so ist und was das Gute daran ist. Und wir sprechen auch darüber, wenn es eben nicht mehr gut ist, wenn Konflikte eskalieren. So war ja auch mal der Titel, den wir dachten, ne? Was passiert, wenn es eskaliert. Damit wollen wir uns heute beschäftigen. Vorher klären wir nochmal kurz, was Konflikte sind. Hast du eine Idee? Ich als alte Lateinerin, ich habe mich ja jetzt, nachdem wir ständig immer mal was aus dem Lateinwörterbuch rausgesucht haben, habe ich es auch dieses Mal wieder gemacht. Hast du eine Idee, was ein Konflikt ist?
Das Lustige ist, wenn du jetzt mit Latein kommst, con heißt ja eigentlich zusammen und flictus zusammenraufen. Nee, ich habe, also ein Konflikt ist einfach, wenn zwei unterschiedliche Meinungen haben und darüber diskutieren. Schwierige Frage, um ehrlich zu sein. Was ist ein Konflikt? Oder was ist die Unterscheidung zwischen, ich bin noch in der Diskussion oder schon im Konflikt? Oder ist
oder, umgedreht.
Gleich, oder umgedreht. Genau. Ja.
Also im Lateinischen, um es noch kurz zu sagen, ja, con, also das heißt sowas wie zusammentreffen, aufeinandertreffen und kämpfen. Ne? Mhm. Also es ist tatsächlich wirklich so diese Auseinandersetzung, die da stattfindet. Und es ist genau so, der Konflikt, das, um das mal zu klären, bedeutet unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Vorstellungen von irgendetwas. Ich habe im Wikipedia gefunden, das fand ich eigentlich ganz interessant, da stand inakzeptable Unterschiede. Mhm. So, da habe ich gleich so, da ist mir gleich natürlich mein Giraffenherz hat gleich gesagt, was, das kann ja nicht sein. Es geht ja genau darum, das zu akzeptieren, dass jemand eine andere Meinung hat. Prinzipiell kann man aber davon ausgehen, also wenn unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, gibt es erstmal einen Konflikt. Da müssen wir noch gar nicht diskutieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe letztens ein schönes Beispiel gehabt in der Situation, da ging es um ein junges Paar, die recht früh Eltern geworden sind und jetzt haben die so ein bisschen, die Kinder haben jetzt zwei Kinder bekommen und die sind so ein bisschen in so einer Findungsphase oder Neufindungsphase, Neuorientierungsphase. Und sie sagt, dass sie noch gar nicht Gelegenheit hatten, dadurch, dass sie so jung Eltern geworden sind, gemeinsam die Welt zu entdecken. Und das bedauert sie so. Und das ist im Grunde auch so eine Sehnsucht, der sie gern nachgeben möchte. Und er sagt, er will die Welt gar nicht entdecken. So, das heißt, da sind ja ganz offensichtlich ganz unterschiedliche Interessen da. Also man könnte jetzt sagen, es ist ein Interessenkonflikt. Gleichzeitig haben die noch keine, ne, es ist, weil du sagst, man diskutiert darüber, also bis jetzt haben sie noch gar nicht darüber diskutiert. Erstmal festgestellt, dass es da offensichtlich Unterschiede gibt, die, wenn man so will, ganz neutral betrachtet, eigentlich einen Konflikt darstellen. Mhm. Ne? Und das ist im Grunde auch die Herausforderung. Dann, jetzt greife ich schon ein bisschen vor, zu sagen, was machen wir denn jetzt, wo wir es festgestellt haben, was machen wir denn damit? Ich habe noch mal mitgebracht, worüber in der Regel gestritten wird. Es ist natürlich ganz unterschiedlich und es hängt auch davon ab, in welchem Kontexten wir uns bewegen, ob man jetzt sagt, gestritten wird ja überall, ob das jetzt in Familien ist, in Beziehungen, unter Geschwistern, im Beruf, in Freundschaften. Also das haben wir in unserem Leben ja schon in allen Konstellationen erlebt. Und worüber wird gestritten? Das, was ich gerade schon gesagt habe, an dem Beispiel von dem jungen Pärchen, also Interessenskonflikte, Zielkonflikte. Ne? Wir haben einfach unterschiedliche Vorstellungen davon, was wir wollen. So, das ist erstmal, hat einen Konflikt und hat auch Streitpotenzial. Und daran kann sich natürlich auch was daran entbrennen. Die nächste Möglichkeit oder was worüber noch gestritten wird, sind Strategien. Also wenn wir einfach, vielleicht haben wir das gleiche Ziel, wir wollen das gleiche, haben aber ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir hinkommen. Das erlebst du vielleicht in deinem täglichen Familienleben mitunter oder generell Paare, Eltern, die das Gleiche wollen, das Beste für die Kinder, vielleicht die beste Bildung und so weiter und so fort oder die am besten auf ihr Leben vorbereiten und wie man da hinkommt, ist ganz unterschiedlich und daran entzünden sich oft Streits, weil es einfach einen Strategiekonflikt gibt. Mhm. Die haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man das machen sollte. Das gibt's im Job übrigens auch oft, in Teams haben wir auch sehr oft Strategiekonflikte. Was im beruflichen Kontext auch oft vorkommt, sind Verteilungskonflikte. Wenn es darum geht zu entscheiden, es gibt eine begrenzte Menge an irgendeiner Ressource, ob das jetzt Zeit ist oder Geld. Und dann wird natürlich darum gestritten, wer bekommt das? Ne? Also wer kriegt das Budget, um es auszugeben? Also ich sage mal, Marketing und Sales sind wahrscheinlich immer so verschiedene Abteilungen oder Sparten innerhalb von einem Unternehmen, wo es ganz oft darum geht, ne? Wer kriegt denn jetzt eigentlich das Budget und wer darf das damit machen? Und das gibt es wahrscheinlich auch in ganz kleinen Kreisen, in der Familie.
Wollte ich gerade sagen, Abendessenstisch und es geht ums Essen. Verteilungskonflikte.
Das ist auch ein guter Verteilungskonflikt, genau, wer kriegt was, sowas. So Taschengeld könnte sowas sein, da gibt es auch die Möglichkeit. Und natürlich ist es auch, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich jetzt auch, wenn man sagt, auf höhere Ebene, sage ich mal, eine Bundesregierung muss ja auch entscheiden, wo es das Geld hingibt. Die haben ja auch begrenzte Ressourcen und dann haben die Konflikte darüber, wer die Ressource beansprucht und dann kommen die in Diskurs und versuchen sich argumentativ oder wie auch, also hoffentlich argumentativ darüber zu einigen oder zu verständigen.
Dieser Konflikt kann ja auch in mir selbst stecken, jetzt wenn du sagst Verteilungskonflikte, dass ich mit mir selbst im Konflikt bin, in welchem Bereich investiere ich jetzt beispielsweise?
Ja.
Was hat Priorität?
Genau, da kommen wir noch gleich drauf, aber das ist schon im Grunde der richtige Anmut. Konflikte können intra- oder interpersonell stattfinden. Das heißt, ich kann innere Konflikte haben, diese Zerrissenheit, oder ich muss mich entscheiden. Das ist ja auch ein Konflikt, ne? Wenn ich vor einer Entscheidung stehe und dem gibt's welche in meinem inneren Team, die haben die Interessen, die anderen haben die Interessen oder die haben die Idee, wie wir da hinkommen. Das ist genauso im inneren Team oder im inneren Konflikt möglich. Und so ist es auch außen. Das ist absolut der Fall und das ist auch unser tägliches Erleben. Dann gibt es noch Beurteilungskonflikte, die treten häufig dann auf, wenn wir unterschiedliche Informationsstände haben. Und vielleicht kennst du das, dass man manchmal so einen Satz sagt wie, das kannst du ja gar nicht beurteilen. Also du sagst, na lass uns doch so und so machen und dann sage ich zu dir, das kannst du ja gar nicht beurteilen. Und in dem Fall stimmt das auch, weil du eventuell Informationen nicht hast, die ich aber schon habe. Das heißt, ich habe da einen Wissensvorsprung und darüber können Konflikte entstehen. Und dann gibt's noch so, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, man redet dann auch manchmal davon, dass es Konflikte auf einer Sachebene gibt. Das wären jetzt die theoretisch, die wir gerade benannt haben, und dann auf einer Beziehungsebene. Und auf der Beziehungsebene sind Konflikte möglich, weil wir an bestimmten Stellen unterschiedliche Werte haben, weil uns unterschiedliche Sachen wichtig sind. Und wie wird jetzt aus einem Konflikt ein Streit?
Durch Emotionen.
Durch Emotionen. Genau, weil wir einfach emotionsgeladene Typen sind. Genau, durch Emotionen. Also wir wissen ja, dass Gefühle wichtige Botschafter sind von uns. Bedürfnisse kommen zu kurz. Und das ist ja irgendwie für uns jetzt auch naheliegend. Ne? Also wenn ich unterschiedliche Vorstellungen vom Vorgehen habe zum Beispiel oder, um auf das Pärchen zurückzukommen, unterschiedliche Interessen habe, ist ja klar, dass irgendwelche Bedürfnisse zu kurz kommen. Ne? Also zum Beispiel, wenn die junge Frau gerne die Welt sehen will, das Bedürfnis nach Entdecken, nach Abenteuer, nach Aufregung, nach Herausforderung, so das, ne? Diese Bedürfnisse kommen alle zu kurz, weil sie nicht reist. Er möchte das nicht, er will ja einfach nur die Welt gar nicht sehen. Der möchte zufrieden zu Hause sein. Der möchte Einfachheit, Unkompliziertheit, auch Berechenbarkeit von dem, was ist, wie sein Leben ist. Und der hat einfach ganz andere Vorstellungen. So, das heißt, Gefühle sagen jetzt den beiden Personen, ah, okay, die kommen zu kurz, mir passt was nicht. So, und jetzt kommen die hoch. Mhm. Und was halt oft ist, dass die Gefühle uns sozusagen vernebeln. Also solange wir nicht in der Lage sind oder nicht gelernt haben, die Gefühle als Signale zu verstehen, überwältigen die uns oder wir lassen uns von denen dann treiben und auch in Irrwege leiden sozusagen. Und dann kann ein Streit eskalieren. Da heißt dann, ne, dann kommt dann das, was wir alles schon gehört haben. Wegen dir reise ich nicht. Ich will lieber zu Hause bleiben. Du hast immer Hummeln im Arsch. Und lass uns doch mal hier gemütlich. Nie kannst du mal einfach irgendwo ankommen. Also so Vorwürfe würden dann eher wahrscheinlich sein, anstelle von wahrzunehmen, ah, das ist dein Bedürfnis, das kann ich verstehen. Ne? So, mhm. Was wir ja eigentlich wollen, was wir ja eigentlich auch mit der gewaltfreien Kommunikation ermöglichen wollen. So, das heißt, die Gefühle und die unsere Streitlust, nenne ich jetzt mal, ne, die zeigen, aha, da ist was im Argen und da lohnt sich's auf jeden Fall nochmal genau hinzugucken, sagen, wo ist denn jetzt eigentlich der Konflikt? Was ist denn das, was uns unterscheidet und wo wir jetzt hier aufeinandertreffen, wo wir jetzt unterschiedliche Interessen oder unterschiedliche Strategien aufeinandertreffen, die uns in diese emotionale Lage gebracht haben.
Jetzt hast du ein Wort gesagt, Streitlust, das hat mich gleich gepackt, weil meine Erfahrung auch ist, Menschen haben ganz unterschiedlich stark Lust zu streiten. Ich glaube, das kommt schon auch aus der eigenen Kindheit, wie man groß geworden ist, wie sehr eine Streitlust oder Kultur auch in der Familie vorhanden war. Und nicht jeder hat Lust zum Streiten und manche tatsächlich so richtig.
Ja, genau. Also das kenne ich auch aus eigener Erfahrung und ich kann auch von mir selber sagen, dass das auch in meinen Lebensphasen ganz unterschiedlich war. Also dass ich natürlich vor der gewaltfreien Kommunikation total viel Lust hatte zu streiten, aber ich war da auch eher, ich hatte Lust am Gewinnen, ich wollte gerne Recht haben, genau, und ich war da angstfrei, ich bin da einfach reingegangen in Auseinandersetzung und habe geguckt, was passiert. So, ich hatte da auch Lust, mich zu streiten. Mit Sicherheit kann ich aber sagen, dass es heute anders ist, dass meine Lust am, also ich will ja überhaupt nie mehr gewinnen und nicht Recht haben. So, ich möchte ja eher verstehen und ich möchte verstanden werden und ich möchte akzeptieren. Das macht mich viel glücklicher und es erfüllt mich viel mehr und das hat sich auf jeden Fall geändert. Was heute dann vielleicht eher mein Verhalten bestimmt, dass ich abwäge. Also wenn ich jetzt in einem Konflikt bin, und das ist auch meine Empfehlung sozusagen, was man als allererstes tun kann, um sein eigenes Konfliktverhalten oder seine eigene Konfliktfähigkeit zu schulen vielleicht oder zu verbessern. Ich frage mich, was ich gewinne, wenn ich loslasse und was ich verliere, wenn ich es nicht tue. Und ich glaube, oder ich bin davon überzeugt, aus eigener Erfahrung auch, dass das ganz viel Erleichterung bringt, dass ich mir überlege, lohnt sich das, da jetzt einzusteigen, lohnt sich das wirklich, ist mir das wirklich wichtig? Ne? Ich rede nicht von faulen Kompromissen, ich rede schon, ne? Ihr wisst ja, Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber, mindestens ist das die Mindestanforderung, sich selbst gegenüber aufrichtig
zu sein. Also nicht seine Werte über den Haufen werfen.
Auf gar keinen Fall, ne? Aber sich wirklich zu fragen, worum geht's denn hier gerade, worum geht's denn mir, lohnt sich's einzusteigen in dieses Karussell oder gewinne ich mehr, wenn ich einfach loslasse? Und ich habe mal was Schönes gelesen, das ist mir sehr eingegangen. Wenn ich loslasse, habe ich die Hände frei für was Neues. Mhm. Und das hilft auch in dem Fall. Also das wäre mein erster Tipp, zu sagen, ich kann immer mich fragen, was bringt's mir, wenn ich loslasse und was verliere ich, wenn ich es nicht tue? Und da einfach mal reinzugehen und gucken, was in euch passiert, ne? Und wenn ich das tue, merke ich richtig, wie ich durch diese Gelassenheit Souveränität gewinne. Und dann auch mich selbst, ne? Wir haben auch ganz oft schon darüber gesprochen, was der Selbstwert ist, ja wie unser Epizentrum. Der Selbstwert bestimmt ja quasi all unser Verhalten. Das gilt natürlich auch fürs Konfliktverhalten. Und damit kann ich meinen Selbstwert enorm stärken und stabilisieren, dass ich mich das frage und bevor ich in irgendwelche Konflikte gehe oder mich auch reinziehen lasse, ne? Mhm. Und die Streitlust, um das nochmal abzuschließen, naja, dann die Streitlust habe ich jetzt nicht mehr, ich kann ja andere schöne Sachen machen, so, ich habe dann keine Lust mehr einzusteigen, weil es mir nicht ums Streiten an und für sich geht, sondern um die Sache.
Mhm. Ne? Was mache ich denn aber, wenn ich jetzt, wenn sich das alles so verselbstständigt hat und ich jetzt mittendrin bin? Also da fliegen die Worte und die Fetzen und ja, ich stecke mitten in einem heftigen Streit.
Ja, wenn du mittendrin bist im Streit und der schon eskaliert ist, das braucht man jetzt vielleicht so eine Soforthilfe, ne? Wir haben später noch ein paar Tipps, wie ich sozusagen generell mich aufstellen kann, um da stabiler zu sein und vorher schon zu wissen, was ich will. Aber wenn ich jetzt mittendrin bin, ist es halt so, das ist auch die Schwierigkeit daran, ne, dass der Konflikt in so verschiedenen Eskalationsphasen gesehen wird. Ne. Es gibt am Anfang, also es sind drei Phasen nach Glasl, die am Anfang geht's noch so Win-Win. Also dann stellen wir fest, wir haben da Unterschiede, wir diskutieren vielleicht auch schon darüber, aber beide, wir haben beide noch die Absicht und auch die Chance, dass jeder von uns sozusagen, dass es für jeden von uns gut ausgehen kann, was da gerade passiert. Die nächste Stufe ist dann die, wo es eine Win-Lose ist. Das heißt, ich will auf jeden Fall gewinnen. Also es hat sich schon, dann verhärten sich schon die Fronten. Dann bin ich auch nicht mehr so bereit, dir zuzuhören. Mir geht es eigentlich nur noch darum, dass ich gewinne. Und mir ist jetzt eigentlich schon egal, was dann mit dir wird oder was mit deinen Bedürfnissen ist. Du merkst es schon, das ist ganz weit weg von gewaltfreier Kommunikation. Und die dritte Eskalationsstufe, die wirklich schon sehr, also die auch gefährlich ist für alle Parteien, die hat das die Lose-Lose, wo es so, ne, wenn Leute sowas sagen wie, also vielleicht kennen wir es auch eher aus dem Film, sagt, wenn ich untergehe, dann reiße ich euch alle mit oder sowas. Mhm. Ja, das heißt, mir ist dann mein eigenes Schicksal total egal. Hauptsache, ich kann dir schaden. Mhm. So. Und das klingt jetzt überdramatisch, aber auch das finden wir im Alltag, also in Familien, ne? Also ich denke mal nur so an Scheidungssituationen oder wenn es um Sorgerechtsthemen geht, das ist ja manchmal aus Außenstehender ganz schwierig überhaupt nachzuvollziehen, dass diese Menschen sich mal geliebt haben und zusammen gelebt haben, wo die jetzt sind, ne? Mhm. Weil diese Eskalationsstufen in diesen Konflikten einfach, dann geht's auch wie so eine Rutsche, es wird dann auch schneller, ne? Die Geschwindigkeit, es wird steiler und die Geschwindigkeit nimmt zu, wie man da in diesen Abgrund rutscht. Mhm. Und das ist wirklich an der, also wenn du jetzt den Eindruck hast, ich bin da mittendrin in so einem Konflikt und ich sehe da keine Möglichkeit mehr, dann würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, von außen mir Unterstützung zu suchen. Ich habe ja auch eine Mediatorinnen-Ausbildung gemacht, wo es genau darum geht, ne, dass quasi jemand, der an Win-Win interessiert ist, von außen reinkommt und unterstützt und wieder, was auch immer für eine Lösung herbeiführt. Die ist ja, also es sind ja alle Lösungen möglich, wie die Unterstützung stattfinden kann. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn du vorher drin bist, naja, es kommt so ein bisschen drauf an, bist du in einem Konflikt, der schon über eine Weile schwelt oder bist du mitten in einem Streitgespräch? Da müssen wir es jetzt noch ein bisschen abstufen.
Genau, also mich würde interessieren, wenn ich in einem Streitgespräch bin, das ja dann irgendwann dahin führen kann, dass beide Parteien einfach auch Dinge sagen, die sie eigentlich nicht so meinen oder vielleicht auch doch, aber die irgendwie einfach auch Spuren hinterlassen. Und oftmals ist es ja so, man ist in der Situation, man merkt schon, okay, das nimmt jetzt gar keine gute Wendung. Irgendwie keiner kommt aber aus seiner Haut raus, dass man da Strategien hat, um eben zum Beispiel das zu unterbrechen, das zu vertagen, da rauszukommen aus diesem Strudel.
Das ist eine ganz leichte Antwort. Wirklich, weil die Situation so ist, du spürst ja, das führt hier nirgendwo Gutes hin, ne? Und gleichzeitig hörst du nicht drauf. Und das ist der Tipp. Oder das ist die Empfehlung, hör da drauf. Hör auf deine, vertrau deine Intuition und agiere. Das heißt, das, was du mir jetzt gesagt hast, ich denke, oh Gott, das führt dir zu nichts Gutem. Sag das laut. Sag laut, ich habe den Eindruck, wir verrennen uns. Ich habe den Eindruck, wenn wir jetzt hier nicht aufhören, führt es zu nichts Gutem oder führt es zu was Schlechtem. Lass uns bitte eine Pause machen. Lass uns aufhören. Oder sag, ich kann so nicht weitermachen. Ich muss mich rausziehen. Ich will mich wieder besinnen. Ich will wieder runterkommen. Ich will mich beruhigen. Ich will... Was auch immer du dann sagst, sag das, mach das möglich. Und das ist ja schon die Mini-Intervention, ne? Weil wenn wir uns jetzt gerade streiten und hochkochen und die Köpfe heiß reden oder schreien oder wie auch immer und auf einmal sagst du mir das, ist ja schon was passiert. Ne? Da ist ja schon erstmal eine kleine Unterbrechung für mich, die mich auch so. Und dann kommt es natürlich darauf an, ich könnte jetzt sagen, ah ja, okay, gut, dass du es sagst. Gute Idee, lass uns vertagen. Oder
das wäre ja der Idealfall.
Das wäre der Idealfall. gibt natürlich viele Abstufungen dazwischen und ich könnte auch sagen, na ja, war ja klar, dass du jetzt da einen Rückzieher machst und genau, wenn es mal zum Dings kommt, dann kneifst du. So, also dann wäre meine Empfehlung, dann, ne, dann denke ich, okay, ich verstehe, du bist noch nicht so weit, das muss ich nicht, das könnte ich sagen, theoretisch muss ich nicht, kann das denken und dann gucke ich, dass ich mich entziehe. Ich würde dann sagen, ja, ich kann nachvollziehen, dass du das jetzt so siehst, mir ist es wichtig, hier jetzt einen Break zu machen. Ich möchte lieber morgen in einer Stunde, wann auch immer, wieder zurückkommen und das Thema nochmal aufgreifen.
Wovon ich ja schon gehört habe, sind dann so Codewörter. Dass man im Vorfeld etwas vereinbart, irgendein Wort, das man dann sagen kann und damit ist dann für beide Seiten klar, okay, jetzt machen wir hier einen Cut. Was hältst du von so Codewörtern?
Ja, da könnte das Gleiche passieren, ne? Also wenn du jetzt sagst, unser Codewort ist Blumentopf und wir diskutieren und dann sagst du Blumentopf, dann sag ich, ja, ja, scheiße mit deinem Blumentopf. Ich will das jetzt hier zu Ende bringen. Mir ist das aber jetzt gerade wichtig. So, beides ist auch da möglich. Und was ich gut daran finde an so einem Codewort verabreden ist ja, dass beide sich darauf verständigen, dass sie es wenigstens versuchen. Ob das dann klappt in der Streitsituation, wissen wir ja jetzt noch nicht, ne? Möglicherweise nicht. Und das finde ich das Gute. Ich persönlich muss sagen, ich finde dieses klare Sagen besser. Ne? So ein Codewort löst bei mir nichts Emotionales aus. Aber wenn du jetzt sagst, hör mal, ich merke gerade, wir verrennen uns und mir ist wichtig, dass wir uns wieder auf Augenhöhe begegnen oder mir ist wichtig, dass wir das Gespräch gut weiterführen können, da bist du bei mir persönlich jetzt viel näher dran. Wenn du mir ein Codewort sagst, die Kette, die passieren muss, die ist viel länger, der Weg ist viel länger, dass es bei mir was auslöst. Deswegen.
Und ist das Entscheidende dann nicht die positive Erfahrung, die ich dann mache, wenn ich das paar Mal gemacht habe, so okay, das bringt wirklich was. Es endet nicht mehr in, wir werfen uns irgendwelche Beschimpfungen an den Kopf, sondern es hilft was, mal aus der Situation rauszugehen und es dann mit kühlerem Kopf wieder aufzugreifen.
Ja, da reicht einmal, weil da hast du es ja schon gemacht. Ne? In dem Moment, wo du rausgehst, hast du ja schon dazu beigetragen, dass ihr euch nicht, weil er kann ja dann, oder die Person kann dir ja auch dann nichts mehr in den Kopf werfen, weil du bist ja nicht mehr da und du kannst auch nichts an den Kopf werfen, was du dann morgen bereust. Ne? Darum geht's ja letztendlich auch, dass wir nicht Sachen sagen. Ich bin da auch mal so ein bisschen zwiegespalten, weil ich denke manchmal, wenn man sich so beschimpft, und denke, ja, das habe ich alles nicht so gemeint. Ja, aber du hast es ja gedacht, die Worte sind ja rausgekommen. Also so, ich habe dann auch, das habe ich früher ganz viel gedacht, dass ich immer dachte, ja, aber du hast das ja, es ist ja was dran, sonst wäre dir das Wort ja gar nicht eingefallen, wenn du sowas sagst. Und oft ist es ja auch so, gerade in Streit, dass wir Menschen, die uns nahestehen, kennen, auch die Schwachstellen. Und da merkst du, das ist wieder diese Eskalationsstufe, ne? Das ist noch so ein bisschen, das sind wir schon bei Win-Lose. Ich sag jetzt was, wo ich ganz genau weiß, dass dich das trifft. Und da brauche ich auch morgen nicht zu sagen, dass ich es nicht so gemeint habe, weil in dem Moment habe ich das gemeint. Ich wollte dich jetzt verletzen. Ich wollte dir jetzt das reindrücken. Und das ist, deswegen ist es so wichtig, genau dahin zu gucken und auch, wie du sagst, wirklich da eine Bremse reinzuhauen und zu sagen, warte, ich merke, auch du merkst an deinen eigenen Gedanken. Du merkst doch, jetzt will ich am liebsten dem sagen. So, ne? Und dann, das ist für dich dein Alarmzeichen. Was du noch machen kannst, das habe ich, einer meiner Lieblingsmethoden. Codewort geht auch, aber Gummischnipsen. Möglich. Also meine Gummischnipsmethode.
Dem anderen ins Gesicht?
Dem anderen ins Gesicht. Möglich. Nee, das habe ich mir gar nicht selber ausgedacht, aber ich kann jetzt nicht mehr zum Urheber sagen, weil ich es nicht weiß, wo ich es habe. Also, du nimmst dir einfach ein kleines Küchengummi oder Haargummi oder irgend so ein kleines Schnipsgummi. Also nicht so eins, was so soft ist, sondern schon eins, so ein richtiges Haushaltsgummi. So, und mit dem kannst du auch so eine kleine Musterunterbrechung aus. Wenn der Gedanke, wenn du merkst, ich denke jetzt gerade, jetzt wollte ich gerade das, dann nimmst du das und lässt das so flitschen. Schon so ein bisschen, hört man das eigentlich? Genau, also das ist ein bisschen wehtut. Das ist auch eine super Unterbrechung, die du machen kannst für dich selbst, eine kleine Musterunterbrechung. Hilft auch in anderen, also hilft auch bei anbahnenden Panikattacken oder sowas in der Art, aber das ist wirklich hilfreich.
Test und auch mal.
Also mit den Weichen tut es jetzt nicht so dolle weh. Also es gibt, aber die Küchengummis, die tun schon ein bisschen weh. Also Gummiflitschen finde ich echt eine gute kleine Methode. Ist auch ein bisschen spielerisch und das kann aber wirklich in den Momenten, wenn ich in so einem Streitgespräch bin, ne, und schon merke, ich möchte jetzt eigentlich dem anderen ganz fiese Sachen an den Kopf knallen, so, dann hilft das, mich selber zu regulieren, auf jeden Fall. Und unser Fokus soll ja aber eigentlich darauf auch liegen, wie wir es im Vorfeld machen können. Also Codewort kann man natürlich im Vorfeld machen. Vielleicht ist nochmal wichtig, also man kann oder wir sind alle in der Lage, wir sind ja sowieso in der Lage, ganz viele Sachen zu lernen und natürlich auch mit Konflikten umzugehen, die zu managen. Wir haben ja vorhin schon gelernt, Konflikte sind unvermeidbar, die gehören zu unserem Leben dazu, einfach weil wir unterschiedliche Vorstellungen haben. Die Frage ist, also ne, ich sag mal so, der Konflikt ist kein Problem. Das Problem ist, wie wir damit umgehen, wie wir in Situationen, wo wir merken, dass der andere eine andere Meinung hat, eine andere Vorstellung, Vorgehensweise, eine andere Strategie fährt, wie wir damit umgehen. So. Und das können wir lernen. Das heißt, es geht im Grunde darum, nicht eine Konfliktlösungskompetenz zu erlangen. Also es geht gar nicht, man muss auch nicht alle Konflikte lösen, sondern eher eine Konfliktmanagement-Kompetenz zu erlangen. Das heißt, wie gut gelingt es mir, mit Konflikten umzugehen und vielleicht auch mal mit Streits. Na, wir können uns ja auch mal streiten über etwas, was uns beiden wichtig ist.
Und danach kennt man sich ja auch besser und ist sich näher wieder, oder?
Genau, das ist einer der Punkte, was wirklich das Gute an Konflikten ist. Sie bringen Klarheit, sie zeigen Grenzen auf, sie zeigen genau auf, bis dahin kann ich bei dir gehen, bis dahin, das ist dir wichtig und ab hier wird's für dich schwierig und umgedreht genauso. Also es heißt, die Unterschiedlichkeit klingt jetzt als Konflikt, weil wir das Wort so gelernt haben, sehr unschön, was wir nicht wollen, unangenehm. Gleichzeitig ist es wirklich was Erhellendes. Mhm. Ne? Was unsere, deswegen habe ich ja am Anfang gesagt, deswegen stabilisieren die auch unsere Beziehungen, unsere Freundschaften, weil wir Grenzen erkennen und sagen, jetzt ist nur noch an uns, diese Grenze auch zu akzeptieren und wertzuschätzen, dass jemand einfach das anders machen würde als ich. Und dann mein Lieblingsspruch auch hier nochmal, anstelle zu denken, so machst du das? Sage ich dann, so machst du das. Mhm. Ja. Also es geht im Grunde darum, den Konflikt gut zu managen und auch wirklich zu akzeptieren, dass nicht alle Konflikte lösbar sind. Auch da ist es besonders wichtig, eine Fähigkeit zu haben, zu sagen, okay, das ist jetzt, sie möchte die Welt sehen, er nicht. Dieser Konflikt, also diese unterschiedlichen Vorstellungen, das ist ja nicht lösbar. Und gleichzeitig leben die ja zusammen und wollen auch zusammenleben. Das heißt, es geht natürlich schon darum zu sagen, wie gehen wir jetzt mit diesem Konflikt um? Wie findet der in unserem Leben Platz, ohne dass wir uns ständig darüber streiten müssen, ohne dass irgendjemand einen faulen Kompromiss machen muss? Mhm. Also diese Fähigkeit kann man auf jeden Fall trainieren. Und was vielleicht noch die gute Nachricht daran ist, dass nicht alle Konflikte lösbar sind, weil wir denken, das ist ein Konflikt, den müssen wir jetzt lösen und wir wollen dann, wir suchen so nach der Lösung. Das macht unheimlich viel Druck. Und macht es auch nicht besser. Wir suchen dann immer nach der Lösung und es wird alles ganz schwer und beschwerlich und dann denken wir, wenn wir den nicht lösen können, dann gibt es nur Ultima Ratio, dann muss man sich halt trennen oder auseinandergehen. Und das ist so nicht. Also diesen Druck kann man einfach sich nehmen und mit dem Wissen, dass man Konflikte nicht zwingend lösen muss. Ich habe hier auf meinem Zettel emotionale Eigenverantwortung geschrieben, aus welchen Gründen auch immer. Aber da kam mir jetzt gerade unter, finde ich auch total wichtig, finde ich sowieso immer wichtig und das hilft auch in Konfliktsituationen. Ich lasse jetzt einfach mal so stehen, emotionale Eigenverantwortung, also übernimm Verantwortung für deine Emotionen, auch im Streit. Es sind ja deine Botschaften, du bist dafür verantwortlich. Und du bist auch dafür verantwortlich, was passiert, wenn du die Emotionen sozusagen hochkochen lässt und unbändig ihrer Natur oder ihrem Dingsverlauf
ihren Lauf lässt.
Genau, genau. So, was kann ich jetzt nochmal machen? Ich habe jetzt noch zwei Ansatzpunkte, wie deine Konfliktfähigkeit sozusagen du verbessern kannst. Das eine ist, mal zurückzugucken. Also du hattest ja vorhin schon mal gesagt, mit der Streitlust, was da so in der Familie los war. Das heißt, ich kann total gut mal mein eigenes Konfliktverhalten reflektieren und dazu helfen so ein paar Fragen und eine davon ist, wie war denn das bei uns zu Hause? Kannst du dich erinnern, ist es zu intim, wenn ich dich das frage, wie wurde bei euch, wurde da viel gestritten oder wurde gestritten oder wurde eher nicht gestritten?
Bei uns wurde viel mit Humor gelöst.
Genau, das ist dann zum Beispiel so ein Konfliktverhalten, was du von zu Hause gelernt hast, ne? So. Und bei mir war es so, da wurde sehr viel gestritten und auch geschrien. Also da wurden Tür geknallt. Ich glaube, ich bin in einem italienischen Haushalt groß geworden. Da war es recht laut, ging es da immer zu. Und es lohnt sich einfach dahin zu gucken und sagen, ah, okay, das habe ich gelernt. Das hat ja so nachhaltige Wirkung. Auch alle anderen Sachen, welche Muster wir früher in unserer Kindheit oder frühen Jugend wahrnehmen. Und das Konfliktverhalten gehört genau dazu, ne? Also, habe ich gelernt zu Hause, dass Dinge angesprochen werden? Oder habe ich gelernt, dass Dinge unter den Teppich gekehrt werden? Wie war das da? Und relativ wahrscheinlich ist mein Konfliktverhalten, wenn ich jetzt nicht selbst reflektiere, relativ ähnlich. Mache ich das genauso? Ne, lebt das so nach, weil ich das so gelernt habe, verinnerlicht habe. So. Und deswegen ist ja auch das Selbstreflektieren so wichtig für jede Art von Weiterentwicklung. Und auch hier, weil in dem Moment, wo ich das reflektiere und denke, ah, okay, so war das, dann könnte ich jetzt nochmal weiterdenken, und dann, wie war das dann? Und wie sind denn die eigentlich wieder zusammengekommen? Oder wie wurde dann der Konflikt ja beendet? Oder wie ist denn das dann, ne, was ist denn dann passiert? Oder ich habe zum Beispiel eine sehr, sehr gute Freundin, da haben die wochenlang nicht miteinander gesprochen, also nicht alle gleichzeitig, aber da wurde dieses Schweigen, das war dann so wie eine Art Strafe oder so, das war das Ergebnis von diesen Streits. Hat die jetzt nicht eins zu eins übernommen, aber hat das sehr lange mitgeschleppt im Sinne von oder in dem Verhalten, dass sie versucht hat, jeden Konflikt zu vermeiden, weil sie verhindern wollte, dass dann jemand mit ihr Ewigkeiten nicht spricht. Mhm. Ja, und das, also selbst reflektieren, sagen, also wie war das Konfliktverhalten in meiner Familie, was habe ich da gelernt? Und dann abzuleiten, wie ist denn meins? Also wenn ich mich jetzt frage und selbst reflektiere und sage, okay, wie ist denn so mein typisches Konfliktverhalten? Wenn ich einen Streit habe oder wenn ich feststelle, dass jemand was anders macht und mir das nicht passt, wie ist denn dann typischerweise mein Verhalten? Was mache ich dann? Und das ist wirklich, wenn man das mal macht, und das lohnt sich auch, da mal hinzusetzen mit einem Zettel und einem Stift und es mal so ein bisschen aufzuschreiben, das ist wirklich erhellend, weil wir ja ganz oft so unterbewusst, ne, und so impulsiv, ne, Impulskontrolle ist ja auch unser großes Thema, einfach agieren und gar nicht darüber nachdenken. Und dann, wenn wir das mal aufschreiben und uns mal vor Augen führen im wahrsten Sinn des Wortes, ist das erhellend. Ich sage extra das Wort nicht erschreckend, sondern wirklich erhellend. So mache ich das. Mhm. Und wenn ich das mache, wenn ich das aber mache, dann wird mir auch klar, ach, deswegen hat der andere so reagiert. Ja, das ist im Grunde ja auch dann nochmal eine Erkenntnis, die mir unheimlich viel bringt, festzustellen, wenn ich so bin, sag mal, von mir würde gegenüber jemand das so sein, was ich mache, na, da kann ich mir verstehen, dass der dann auch so auf mich wieder reagiert. Ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, zu sagen, wie ist mein Konfliktverhalten? Was mache ich im Konflikt? Was ist mein typisches Konfliktverhalten? Da gibt es noch so ein paar andere Fragen. Zum Beispiel könnte ich mich auch fragen, was mich auf die Palme bringt, ne? Also, was ist denn was wirklich so mich so reizt, wo ich sofort, wo meine Zündschnur ganz kurz ist und ich gleich explodiere? Was ist denn das? Und auch da mal dahinter zu gucken, woran liegt denn das? Also, wo hat das seine Wurzeln? Und immer mit dem Ziel zu sagen, ah, wenn ich das jetzt weiß. Also bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, dass ich total, wenn ich nur im Ansatz denke, jemand könnte denken, ich kann was nicht oder ich wäre dumm. Da merke ich richtig, da bin ich ganz schnell, also heute habe ich es schon besser, kann ich es besser handeln, aber ich weiß, dass ganz viele Streits oder so Aggressionen von mir auf solche vermeintlichen Annahmen. Unterstellung. Das, ne, das war meine Annahme natürlich. Darauf. Ich habe noch nicht so richtig rausgefunden, woran das liegt. Ich vermute, dass ich in meiner frühen Kindheit immer den Eindruck hatte, ich müsste mich sehr beweisen. Ich müsste beweisen, dass ich was kann und dass ich es drauf habe und so. Und das ist irgendwie geblieben. Zumindest in diesem einen Punkt. Ne? Wenn ich denke, dass jemand von mir denkt, dass ich was nicht kann. So, ich versuche da und ich merke das auch, ne? Ich gewinne mehr und mehr Gelassenheit, auch weil ich natürlich weiß, dass ich sehr viel kann und weil ich, ne, so, aber ich spüre das noch und da mal hinzugucken für dich selber, sagen, was ist denn das bei mir? Was bringt mich auf die Palme? Vielleicht ist es ja auch nichts. Vielleicht hast du nichts, was auf die Palme bringt und bist total gelassen, auch möglich. Dann hast du
Tendenz. So Menschen.
Vielleicht, ja, die so ganz in sich ruhen, möglicherweise. Also ich würde jetzt schon von mir sagen, dass ich wirklich eine große Gelassenheit habe. Gleichzeitig spüre ich das ja, ne? Also das ist da und auch immer wieder und je nach Tagesform ja auch unterschiedlich intensiv, ne? Manchmal bin ich total souverän und kann das alles super gut wegatmen. und manchmal eben halt auch nicht. Also das lohnt sich auch zu gucken, was bringt mich auf die Palme. Was wir auch gucken können, wenn ich viele Konflikte und viele Streits habe, da könnte ich mal gucken, was ist denn so mein typischer Konfliktpartner, also mit welchen Personen oder mit welchen Verhaltensweisen, also nicht jetzt zu sagen, es ist immer der Klaus, sondern zu denken, Menschen, die tendenziell immer das machen oder die sich so verhalten, mit denen gerate ich am ehesten in Konflikte. Auch da reinzuschauen und sagen, woran ist, was ist denn da? Weil ganz oft in unseren Konfliktpartnern sozusagen Eigenanteile auch von uns sind, ne? Also Sachen, die wir an uns selber nicht gut finden, oder die wir uns selber nicht erlauben, finden wir bei anderen besonders störend. Mhm. Ne? So, das vielleicht, ne? Also zum Beispiel, wenn du total auf Pünktlichkeit getrimmt bist von deinen Eltern oder aus deiner Kindheit oder wo auch immer her und jemand anderes mit Zeit und mit Pünktlichkeit sehr großzügig umgeht, sage ich jetzt mal, ne, dann ist es ganz oft so, dass wir uns selber sagen, das macht man nicht, das gehört sich nicht, oder wir erlauben uns das nicht. Wir wünschten uns auch da so ein bisschen lässiger eigentlich damit umzugehen. So ganz oft ist es das und deswegen lohnt sich zu gucken, was ist denn charakteristisch für meine Konfliktparteien. Ne, so. Und der letzte Punkt, den man auch noch anschauen kann, ist zu sagen, wie verlaufen meine Streits? Haben die so einen typischen Verlauf? Und wie enden die? Und das ist wirklich auch nochmal ein Punkt zu sagen, du kannst dich streiten und du kannst dir auch Sachen um die Ohren pfeffern, wenn du nicht schaffst, diese kleine Mini-Intervention zu machen und rauszugehen. Also wenn das jetzt mal passiert und so. Noch viel wichtiger als der Streit selber ist das danach. Das ist auch das, was sozusagen unsere Beziehung den größeren Nutzen oder Schaden zufügen kann. Wie gehen wir danach damit um? Ich kann das jetzt zum Beispiel aus meiner ganz persönlichen Warte sagen, was meiner Beziehung enorm gut tut, ist, dass mein Partner überhaupt nicht nachtragend ist. Also, dass wir beide, egal was war, egal welche Themen zum Streit geführt haben, dann wir danach aufeinander zugehen können und da gibt's keinen Groll und da gibt's nichts, was noch nachhängt. Das ist einfach dann erledigt. So, und das ist unheimlich hilfreich. Und das hilft mir auch im Vorfeld übrigens schon. Das Wissen darum, ne, fühle ich mich total sicher. Das gibt mir ein ganz sicheres Gefühl, dass ich auch, wenn wir uns mal streiten, weiß, dass jetzt nicht unsere Beziehung in Gefahr ist. So, das ist total hilfreich und es hilft dann auch ein bisschen auf die Sache. Und darum, ne, weil wir vorhin über die Sachebene gesprochen haben, alle diese Punkte helfen auch nochmal hinzugucken und sagen, worum geht's denn eigentlich? Na, so, ach, es geht darum, dass du was anderes willst als ich. Na, das ist doch, darüber können wir doch reden. Hm. Na, so, also da wieder hin zurückzukommen. So, liebe Kerstin, an der Stelle machen wir jetzt mal hier einen Cut und vertagen uns auf die nächste Folge. Mhm. Wir haben ja sehr viel zu erzählen noch zum Thema Konflikte und ich gehe auch ganz fest davon aus, dass für euch noch sehr, sehr viele spannende Aspekte dabei sind, die euch helfen. Und deswegen hört euch einfach die nächste Folge an. Für heute sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, für euer Interesse. Schickt mir eure Fragen, eure Bewertungen oder Kommentare. Ich freue mich und versuche auf alles einzugehen. Und dann...
Und damit ihr die Folge nicht verpasst, den zweiten Teil, unbedingt auf Abonnieren klicken, dann werdet ihr informiert.
Absolut. Danke für diesen Tipp nochmal, Kerstin.
Sehr gerne.
Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trüdinger Podcast Produktion.